Ende Oktober ist es meistens, dass wir hier in der Christusgemeinde einen Sonntag haben mit anschließender Gemeindeversammlung, wo es um Themen der Gemeinde geht, wo Gemeinde auch wieder im Mittelpunkt rückt. Und das ist auch heute so der Fall. Wir sind ja nachher eingeladen, zusammen zu essen und dann ab 13 Uhr etwa zusammen zu sein zur Gemeindeversammlung. Und deshalb wollen wir auch heute Morgen schon den Gottesdienst bzw. die Predigt jetzt oder das, was wir hören, auch im Blick auf Gemeinde hören. Und ich will einsteigen mit einem Wort, das Jesus gesagt hat. Im Johannesevangelium finden wir es. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Lieber Herr, wir möchten das jetzt auch weiter tun, vor dir stehen, als unserem Herrn, als dem, der uns auch uns gerufen hat, als den, der auch uns seine Freunde und seine Brüder, Schwestern nennt. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Du bist der Herr, der den Weg, den Tod in die Hingabe für uns gegangen ist. Du bist der auferstandene Herr, der auf dem Thron sitzt. Du bist das Haupt der Gemeinde. Du bist der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel wie auf Erden. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Und danke, dass du auch uns im Blick hast, wenn du in dieser Welt wirken möchtest, durch uns, durch jeden Einzelnen, aber auch durch deine Kirche und deine Gemeinde. Heiliger Geist, komm, rede du zu uns, sprich uns da persönlich an, wo wir es brauchen, und lass uns wieder neu, ja, dankbar und froh werden über deinen guten Gedanken, die du mit uns und deiner Gemeinde hast. Amen. Beginne mit dem Warum. Ist ein Titel oder ist auch ein Titel von einem Vortrag, ein Titel von einem Buch, mit dem ein Mann namens Simon Sinek sehr bekannt geworden ist. Seine Sprache, seine Rede findet man im Internet, auf Englisch zwar, und sein Buch wahrscheinlich ursprünglich auch. Und er ist ein Bestseller geworden, einer, den man hört. Vor allen Dingen auch natürlich in der Wirtschaft, in Unternehmen, aber auch im christlichen Raum. Wer Leiterschaftsschulungen war, hat unter anderem auch schon von Simon Sinek gehört. Seine These ist die, dass man mit dem Warum beginnen muss. Und das hat er vor allen Dingen im Blick auf Unternehmen, auf wirtschaftliche Vorgänge. Die meisten Unternehmen, sagt er, wissen, was sie tun. Zum Beispiel stellen sie Schuhe her oder verkaufen Immobilien oder bieten Dienstleistungen an, Steuer- und Rechtsberatung und so weiter, dass man weiß, was man tut. Und einige dieser Unternehmen, dieser Einrichtungen wissen auch oder verstehen sich auch richtig gut darauf, wie man das macht. Das Wie ist auch immer irgendwo ganz wichtig. Für die Schuhe nimmt man natürlich das feinste Leder, das man irgendwo bekommen kann. Oder man muss ein gutes Marketing anwenden, um als Immobilienunternehmen bekannt zu werden und so weiter und so fort. Man muss eben Kanzleien aufbauen und so weiter. Das Wie ist auch noch irgendwo ein Begriff, aber das Warum, warum man das tut, über das, meint er, können viele keine klare Auskunft geben. Warum man eigentlich tut, was man tut. Und er sagt, der Schlüssel zu einem wirklich gut aufgestellten und erfolgreichen Unternehmen ist nach seiner Meinung, dass die Warum-Frage geklärt wird und im Blick ist. Warum tun wir, was wir tun? Was ist das, was die Leute antreibt, das zu tun, was sie tun? Was sind die tiefsten Herzensgründe, die tiefsten Werte, die tiefsten Beweggründe? Und Sinek vermutet, und das gibt er da weiter in seinen Seminaren, dass die Leute nicht nur das Was kaufen wollen, das, was wir herstellen, was hergestellt wird, sondern dass sie letztlich spüren wollen, warum das so hergestellt wird. Sie möchten den Herzschlag spüren. Sie möchten wissen, was die Leute antreibt, gerade dieses Produkt oder diese Dienstleistung oder jenes zu tun. Und das wird gekauft letztlich. Warum die Leute das tun? Am Ende sagt er, kaufen die Leute das warum und nicht das was. Natürlich, wenn man im tiefsten Bedürfnissen ist, dann nimmt man jeden Schuh, das ist klar. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenken kann, dann kommen eben diese anderen Fragen alle mit dazu. Und jetzt kann man diese Gedanken, die Sinek hier hat, diese Thesen oder diese Fragen, die kann man jetzt natürlich auch versuchen, auf die Kirche, auf die Gemeinde Jesu zu übertragen. Wie sieht es denn da aus in der Gemeinde Jesu, in der Kirche Jesu, lokal und weltweit? Und da ist es wahrscheinlich auch so, dass die Leute, die nicht in Gemeinde gehen, die nicht in Kirche sind, die der Kirche vielleicht den Rücken gedreht haben, die entkirchlichten Leuten, denen ist vermutlich wurstegal, was wir hier machen. Nach dem Was fragt da wahrscheinlich kein Mensch, interessiert sie nicht. Und wir würden auch mit ihnen nicht über ein tieferes Gespräch kommen, wie wir das tun. Das, was uns manchmal so interessiert, wie man das jetzt richtig macht, wie man, ob man jetzt mehr Lobpreis, weniger Lobpreis, ob man dies oder jenes, das wie wir hier unterwegs sind, das interessiert die meisten Leute auch nicht, die nicht in der Gemeinde sind. Aber warum da Leute Sonntag für Sonntag morgens nicht gemütlich am Frühstückstisch sitzen, sondern sich aufmachen, um einen Gottesdienst zu besuchen oder auch sonst für Gemeinde unterwegs sind, für Reich Gottes unterwegs sind. Warum Menschen Jesus nachfolgen, das wird die Leute schon sehr interessieren. Und dann kann man fragen, ob wir denn selber gut genug wissen, warum wir das tun. Vielleicht ist das manchmal das Problem selber, dass nicht nur die Leute draußen nicht wissen, warum wir es tun, dass wir es vielleicht manchmal selber uns auch wieder bewusst machen müssen oder herausgefordert sind, uns darüber Rechenschaft zu geben, warum wir eigentlich tun, was wir tun. Warum tun wir das denn? Wenn wir nach dem Warum fragen, weshalb wir Kirche sind, weshalb wir hier gemeinsam sind, Gemeinde sind, weshalb wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir letztlich entdecken, dass das ja nicht nur unsere Entscheidung war. Natürlich auch. Natürlich sind wir auch, haben wir uns auch entschieden zu glauben, haben wir uns auch für Jesus entschieden, haben wir uns auch entschieden für eine Gemeinde oder wie auch immer. Aber letztlich, wenn man ganz tief geht, wenn man ganz tiefer geht, dann kommen wir eben wieder bei Johannes 16 an. 15, Vers 16 an, dass Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wir denken manchmal sehr von uns selber her und denken, wir sind die entscheidende Instanz. Letztlich, was Glaube, was Nachfolge anbelangt, was auch Gemeinde Jesu anbelangt, sind wir das nicht, sondern die Initiative, der Ausgangspunkt, das tiefe Warum ist, dass Jesus ins Leben hineingesprochen hat. So wie damals bei seinen Jüngern gesagt hat, nee, ihr denkt, ja klar, wir folgen Jesus nach und so weiter, aber nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist die tiefste Ursache, das ist der tiefste Grund. Und ich habe euch auch eine Bestimmung mitgegeben, zu gehen und Frucht zu tragen. Wenn wir hier diese Worte hören, dann sind wir natürlich sehr schnell bei einem Thema, beim biblischen Thema, das einen sehr tief und richtig fordern kann. Weil dann kommt die Frage nach der Erwählung. Warum? Warum hat Jesus erwählt? Warum hat er, Dankeschön, jawohl, ich habe heute Morgen ein bisschen eine belegte Stimme, aber ich bin nicht krank. Warum hat Jesus die Jünger erwählt? Gibt es da ein Kriterium? Gibt es einen Grund, weshalb er bestimmte Leute erwählt und andere nicht? Und das Thema will ich nur ganz kurz streifen, weil das ist ein ganz, ganz riesengroßes Thema, wenn man die Frage Erwählung aufmacht. Es ist so, wenn man in die Bibel reinblickt, dann wird man ärgerlicherweise entdecken, zum Beispiel im ersten Buch Mose, wo viel von Erwählung die Rede ist und wo das Thema Erwählung, das erste Buch Mose, wie ein roter Faden durchzieht, wird man trotzdem entdecken, dass Gott sich in der Frage der Erwählung, warum er bestimmte Leute erwählt, überhaupt nicht in die Karten gucken lässt. Und dass man da nicht irgendwelche Antworten bekommt. Warum erwählt er den Menschen bei der Schöpfung und nicht die Tiere? Er könnte ja auch ein anderes Tier erwählen. Warum wählt er Noah? Warum wählt er Abraham? Warum Isaak und nicht Ismael? Warum Jakob und nicht Esau? Warum Josef vor allen seinen Brüdern? Ephraim und nicht Manasse? All das sind Dinge, die wir letztlich nicht verstehen. Und wenn man die Leute nämlich konkret nochmal anguckt, dann entdeckt man, nee, so perfekt, so hervorragend, so herausragend sind die alle nicht. Abraham ist ein Lügner und Jakob ist auch ein Betrüger, ein richtiges Schlitzohr, eigentlich ein richtiger Gauner. Warum erwählt Gott diese Personen? Ist Erwählung willkürlich? Wir denken bei Erwählung, bei Auswahl immer, dass da etwas Besonderes da sein muss, dass man eben den Superstar sucht, die Auswahl trifft. Deutschland sucht halt irgendwo einen Superstar oder wer auch immer. Man guckt nach den Besten. Erwählung heißt, die Besten auswählen, die Elite auswählen. So ticken wir bei dem Gedanken Erwählung. Da muss was sein, weshalb man die Wahl auf diese Person trifft. Und deutlich wird, bei Gott ist es nicht so. Er wählt nicht nach Kriterien von Verdienst und von Leistung. Und was dann? Dann könnte natürlich das Thema uferlos werden, dann könnte man durch die Kirchengeschichte, durch Theologiegeschichte durchgehen, von der doppelten Erwählung zum Heil und zum Verderben und so weiter und so fort. Streifen wir jetzt alles nicht oder streifen es nur ganz kurz und kommen auf den einen Gedanken, was heute wieder irgendwo Grundlage ist, wo man sich findet bei dem Thema Erwählung, wenn man lehrhaft oder von der Lehre her drüber nachdenkt. Ist ein neuer Ansatz gefunden worden, in dem ausgehend von dem wunderbaren Wort Epheser Kapitel 1, Vers 4, das wir gleich lesen werden miteinander, denn dort heißt es, denn in ihm, Jesus Christus, hat Gott uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. In seiner Liebe hat er Gott uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und da wird deutlich, in ihm, in Christus sind wir erwählt. Und der Ansatzpunkt ist der, dass die Filmserie Netflix oder die Serie gibt es ja her über Jesus, The Chosen wird sie genannt. The Chosen ist der Erwählte. Der Erwählte schlechthin. Natürlich auch, weil Jesus tatsächlich alle Vorzüge hat, das ist schon ganz klar. Aber weil er der Erwählte ist, in dem auch die anderen mit erwählt sind, wie es hier Paulus ganz deutlich sagt im Epheserbrief. In ihm, in Jesus Christus, hat er uns erwählt, vor Grundlegung der Welt an. Das ist die erste, die einzige, die entscheidende Erwählung. Und in ihm sind die Menschen mit erwählt. Und in ihm dürfen sie antworten und sich auf diese Erwählung einlassen. Und immer, wenn sie Jesus annehmen, wissen sie, dass sie auch erwählt sind. Und potenziell ist da jeder Mensch auch im Blick. Ich möchte da nochmal ein Zitat von Karl Barth, der gesagt hat, wenn Gott auch uns erwählt, dann geschieht das in und mit der Erwählung von Jesus Christus. In ihm sind wir erwählt, er ist der Erwählte und in ihm gilt auch unsere Erwählung. Das ist der Ansatzpunkt, wenn man über Erwählung nachdenkt. Und dann muss man aber auch wieder fragen und wieder weiterdenken, was heißt das dann für uns? Wir sind in ihm mitgesegnet, miterwählt, wir sind hineingenommen in seine Geschichte und dann sind wir auch in dieser Hinsicht Erwählte. Was heißt das? Was ist das Wesen der biblischen Erwählung? Ich möchte Graham Tomlin zitieren. Graham Tomlin ist der Theologe vom Alpha-Kurs. Er ist der hinter dem Alpha-Kurs steckt. Der ist ein großer Lehrer in dieser Holy Trinity Brompton Church in London und auch im angeschlossenen Kolleg, in der angeschlossenen Universität. Und ich zitiere ihn auf Englisch: Election is never for the purpose of privilege, but always for the purpose of blessing. Das meint, die Erwählung, die Auswahl ist niemals zu dem Zweck da, dass irgendjemand herausgehoben wird, auf ein Podest gehoben wird, dass irgendjemand Verdienste angerechnet bekommt und ein Privileg dadurch erhält, sondern der allererste Zweck und Ziel ist, ein Segen zu sein. Im Blick auf Erwählung geht es nicht darum zu fragen, was sind die Gründe, dass die Wahl auf mich trifft, was macht mich da so besonders, was macht mich da so außergewöhnlich, sondern im Blick auf Erwählung, die von der Bibel her, die von Gott her kommt in unser Leben, ist immer die Frage, wozu erwählt er mich? Wozu erwählt er uns? Wozu hat er Jesus erwählt, dass durch ihn gesegnet werden wirklich die ganze Welt? Also auf die Frage, warum, werden wir bei dem Thema Erwählung in der Bibel kaum befriedigende Antworten bekommen. Auf die Frage, wozu, werden wir eine glasklare Antwort bekommen. Schon bei der Abrahamsgeschichte, wir haben sie jetzt in diesem Jahr oft genug gehört, lesen wir, dass Gott eben zu Abraham sagt, in dir sollen gesegnet sein alle Völker der Erde, alle Geschlechter der Erde. Das ist der Zielpunkt, weshalb Gott Abraham ruft und sagt, zieh aus deiner Heimat, mach dich auf den Weg, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Oder eben, wir haben es gelesen im Wort, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr geht und Frucht bringt und dass eure Frucht Bestand hat. Ziel und Zweck der göttlichen Erwählung ist immer, dass wir ein Mittel sind des Segens in seiner Hand. Dass wir Segen weitergeben. Gott erwählt einen Teil, Gott erwählt Menschen, Gott erwählt einen Teil, um mit diesem Teil das Ganze im Blick zu haben und zu segnen. Das ist der Grundgedanke der Erwählung in der Bibel. Gott erwählt einen Teil, um das Ganze zu segnen. In der Schöpfung nimmt er den Menschen heraus. Er wählt ihn und sagt, alles, was da ist, im Garten, die Fauna und die Flora, alles gehört dir, du darfst herrschen. Aber diese Herrschaft, dieses Herausgehobenwerden ist ein königliches Herrschen, damit der Mensch dieser Schöpfung dient, dass er sie segnet, dass er sie bebaut, dass er sie hegt, dass er sie nicht ausbeutet, dass er sich nicht drüber stellt und sagt, ich bin der Herrscher darüber, denn ich bin ja der Auserwählte, sondern die Auserwählung heißt, der Schöpfung zu dienen. Gott erwählt Abraham, Gott erwählt sein Volk Israel. Warum? Um sie zu segnen, ganz klar, aber auch durch sie ein Segen zu sein. Und wir hören es ja gerade, nehmen es auch in besonderer Weise wahr in unserem Israel-Projekt, in der Israel-Akademie. Wir als Nationen dürfen eingepfropft werden in diese Geschichte Gottes mit seinem Volk, in dieses Gnaden- und Erwählungshandeln. Und wir sind mitgesegnet, weil er uns in Israel von Abraham an im Blick hatte, auch die Nationen zu segnen und für sie da zu sein. Und in gleicher Weise und unüberbietbar im Messias Jesus Christus. Er ist der Erwählte, er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, sagt Johannes der Täufer, als er Jesus kommen sieht. Er ist es. Und Petrus sagt dann, wisst ihr nicht, dass ihr erlöst seid, nicht mit irgendwelchem vergänglichen Silber und Gold erkauft, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen Lammes. Es ist für uns, Jesus Christus, der Messias, das Lamm Gottes, für uns erwählt und wir mit hineingenommen. Und dann fährt Petrus fort und das ist ein wunderbares Wort, eigentlich so ein zentrales Wort, wenn es um das Warum der Kirche geht. Dann sagt er, und ihr, damals die Menschen, an die er schrieb, und wir heute, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Da wird es so deutlich gesagt, wer wir sind, auserwählt in Christus. Und was für eine Bestimmung wir auch noch einmal haben, zu verkündigen die Wohltaten Gottes. Warum Kirche? Sie existiert, um ein Christus-Segen zu sein, um diesen messianischen Segen, diesen Segen des Messias selber zu erleben und dann aber auch weiterzugeben, ein Christusgemäßer Segen zu sein in dieser Welt, in der sie lebt. Sie tut das, indem sie die Wohltaten Gottes preist und groß macht. Und das tut sie in zweifacher Hinsicht. Sie tut es zum einen zu Gott hin. Das ist unser Lob, unsere Dankbarkeit, unsere Anbetung, die Verherrlichung Gottes. Dazu sind wir auch bestimmt, dass wir stellvertretend für diese Schöpfung und für die Menschen in dieser Welt, dass wir das Lob Gottes singen und leben. Nicht nur singen, sondern wirklich auch leben mit allem. Dass wir Gott ehren, preisen, dass wir seinen Namen groß machen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und dann alles, was wir von ihm erfahren haben, wieder zurückgeben. Und im Hebräischen heißt es ja im Psalm 103, Baruch Adonai, also gelobt, gesegnet sei Gott. Da wird sogar vom, wir können Gott segnen, wir können den Segnen, der uns gibt und schenkt, ihm wieder zurückgeben in unserem Lob, zur Dankbarkeit, indem wir ihn preisen. Also die Wohltaten Gottes verkündigen, tun wir als Einzelne und als Gemeinde, indem wir ihn verherrlichen und groß machen. Und die Wohltaten Gottes verkündigen wir zugleich auch im Blick auf die Welt, weil wir sagen, dass Gott ein gnädiger Gott ist, ein barmherziger Gott, dass Gott ein Gott ist, der Leben verändern kann, der heilen kann, der uns wirklich neues Leben schenkt. Also wir haben auch im Blick auf die Welt eine Sendung, die Wohltaten Gottes, die gute Nachricht zu verkündigen und zu leben in all dem, wie wir das machen können. Wenn man den Sinek nochmal aufgreift mit seinen Warum und Wie und Was, dann würden wir sagen, das Warum der Gemeinde Jesu, sie ist ein Mittel, um Segen in die Welt zu bringen. Wie tut sie das? Sie tut es, indem sie Gott lobt und preist und groß macht in ihrer Mitte, indem sie sich auf Gott hin ausrichtet und vor Gott steht mit ihrem Gebet, mit ihrer Anbetung, auch mit ihrem Hören natürlich. Gott ehrt man auch, indem man auf ihn hört. Deshalb haben wir sein Wort und seinen Geist. Also indem wir vor Gott stehen, in Gottesdienst und Anbetung und unsere Sendung in der Welt leben. Und das Dritte wäre dann das Was. Was tut die Gemeinde? Sie tut das auf so unterschiedliche Art und Weisen, indem sie Gottesdienste gestaltet, indem sie Lobpreis gestaltet, indem sie betet, indem sie Gemeindeleben organisiert, indem sie evangelisiert, indem sie den Menschen dient, in Diakonie, in Mission, indem sie Strukturen schafft und Institutionen schafft, indem sie einfach dort vor Ort, wo sie steht, mit ihren Möglichkeiten ein Segen ist für die Menschen in ihrer Umgebung. Jeder für sich persönlich und gemeinsam umso mehr. Indem man einfach dieses Was lebt und mit Gestalt dann füllt. Und das geschieht auf ganz, ganz unterschiedliche Formen. Wenn das der Hintergrund ist, oder wenn das die Ausführung ist, wenn Jesus sagt, ich habe euch bestimmt zu gehen und Frucht zu bringen, dann darf man sich auch persönlich und als Gemeinde fragen, was heißt das dann, was beinhaltet es mit? Und ich will noch drei Dinge uns hier nennen. Genau, da stehen sie schon alle miteinander drauf. Wir selber persönlich, wie auch als Gemeinde, sind berufen, ein christusgemäßer Segen zu sein in dieser Welt. Und das heißt, die erste Frage, es geht nicht um uns. Es geht nicht um unser persönliches Überleben, es geht nicht um das Überleben einer Kirche oder einer Gemeinde. Wenn Kirche und Gemeinde oder irgendwas beginnt, sich zu fragen, um sich selber zu drehen und sich nur um sich selber zu drehen, dann ist meistens schon ein ganz großer Drehwurm drin. Da ist wirklich der Wurm drin. Luther hat es einmal gesagt, die Kernsünde von uns Menschen ist die, dass wir in uns selber verkurfte Wesen sind. Auf Lateinisch hat er gesagt, wir sind homo incurvatus in se ipsum. Das meint, dass wir Menschen wirklich in uns selber verkrümmte und verkurfte Wesen sind, aus unserer Natur heraus, die sich immer irgendwie um sich selber drehen. Und Luther sagt, das ist eigentlich die Kernsünde jedes Menschen und das ist die Versuchung, in der wir immer wieder gerne auch zurückfallen, dass wir uns in uns selber verdrehen. Und wer irgendwo in dieser Versuchung erliegt, auch manchmal in seinen Gedanken und aus seinem Gedanken Wulst und Tränen nicht mehr herauskommt, der weiß, wie übel das sein kann und wie übel das, welche üble Auswirkungen das haben kann, wenn man tatsächlich nur sich um sich selber dreht. Wie kommt man aus Verkurfungen heraus? Indem man sich auf Gott hin öffnet, indem man wieder sich ausstreckt und sagt, Herr, ich will wegblicken von mir, so wie wir es gesungen haben, ich will blicken auf dich. Und indem man sich vor ihm öffnet und ihm zuwendet und wieder neu fragt nach ihm, was sind deine Gedanken, was sind deine Impulse für mein Leben. Es geht nicht um unser persönliches Überleben, um unser persönliches, um uns selber drehen und es geht auch nicht um das Überleben von Kirche und Gemeinde. Zweitens ist wichtig, dass wir wissen, wenn wir hier unterwegs sind in dieser Sendung und im Erwähltsein und der Bestimmung Jesu, dann ist der Kern dessen, was wir weiterzugeben haben, eine Botschaft der Freude. Okay? Hinten steht alles und hier vorne kommt es dann doch nacheinander. Wunderbar. Also dann ist das eine Botschaft der Freude, die wir weiterzugeben haben. Das ist der Kern dessen, wozu wir erwählt sind. C.S. Lewis hat einmal gesagt, Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. Ich mag dieses Wort, ich mag dieses Zitat. Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. Und diesem Geschäft hat er Ausdruck gegeben, dort an Bethlehem, als die Engelchöre da waren und gesagt haben, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und das ist ja nicht nur ein Weihnachtsevangelium, sondern das ist eigentlich die Kernbotschaft dessen, wie wir unterwegs sind, dass wir Freude verkündigen dürfen, leben, Freude in Worten weitergeben und Freude leben dürfen. Und Gemeinde Jesu und unser persönlicher Glaube leidet darunter, wenn wir nicht mehr diese Kernbotschaft darstellen, weitergeben und sie nicht widerspiegeln. Deshalb, das geht zuallererst darum, dass wir wieder Freude entdecken. Warum ist es uns eine Freude, Jesus zu kennen und ihm nachzufolgen? Ich glaube, jede Zeit muss hier auch ihre spezifischen Antworten wiederfinden. Hat sie auch gefunden. Viele Jahrhunderte haben Nuancen oder auch bestimmte Aspekte Jesu entdeckt. Die alte Kirche hat gesagt, Jesus Christus, das ist der Logos, die Weisheit Gottes, die feiern wir, die macht uns froh. Augustinus hat entdeckt, dass Jesus derjenige ist, der den Lebenshunger stillt, die Gier seines Lebens, dass da einer da ist, der wirklich Brot des Lebens ist, Wasser des Lebens ist, dass Ruhe hineinkommt in seine unruhige Seele. So hat er Jesus gefeiert. Luther hat in Jesus die Gnade und Barmherzigkeit, die Liebe Gottes entdeckt. Gesagt, wenn ich an Jesus denke, dann wird mir klar, dass Gott ein Backofen voller Liebe ist. So hat er es mal in einer Predigt tatsächlich genannt. Und später im letzten Jahrhundert wurde Jesus als das große Ja Gottes zu dieser Welt entdeckt oder wieder neu in den Blick genommen, weil die Welt am Abgrund stand und vielleicht auch heute nochmal ähnlich steht, aber am Abgrund der Weltkriege, am Abgrund der Holocaust, an vielen Abgründen, aber Jesus ist das Ja Gottes, wie es Paulus im Korintherbrief schreibt. Und deshalb brauchen wir nicht verzagen. Und auch heute, denke ich, müssen wir wieder neu entdecken, warum Jesus mir und uns persönlich wichtig ist. Wer er für uns ist, dass wir das benennen können, dass wir das auf den Punkt bringen können, dass wir das auch wissen, wenn wir hier zusammen sind. Wir feiern Jesus. Wir feiern Jesus als unsere Hoffnung, unseren Erlöser oder wie auch immer. Dass es einfach deutlich wird, die Kernbotschaft, die wir weitertragen dürfen, ist die Botschaft der Freude. Und dann ein dritter Punkt, was da noch auch mit dazu gehört, dass Gemeinde eben immer auch im größeren Horizont des Reiches Gottes lebt. Und dass das eine Frage ist, die jede Gemeinde und jede Kirche sich immer wieder auch, oder jede Gemeinschaft sich immer wieder stellen kann und auch stellen muss. Wie können wir konkret ein Segen sein für die Menschen in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserer Kommune? Wie sieht es denn hier wirklich aus? Was wird gebraucht? Was ist nötig? Was können wir tun im kleinen Umfeld oder blicken nachher auch noch ein bisschen größer. Wir haben ja auch Missionsarbeiten und wir haben ja auch einen größeren Radius. Aber was können wir konkret tun, damit wir ein christusgemäßer Segen sind? Und da geht es um die Dimension des Reiches Gottes, die hier aufleuchtet. Und die hat Jesus auch angesprochen, als einmal die Johannesjünger zu ihm kamen und ihn fragten: Bist du denn der Messias, auf den wir schon immer gewartet haben, der kommen soll? Und dann hat er gesagt, so, finden wir es? Bin ich jetzt zu weit geraten? Lukas Kapitel 7, Vers 22, sonst lese ich es nur vor, wahrscheinlich steht es gar nicht drauf. Habe ich es vergessen draufzuschreiben. Jesus hat gesagt: Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium verkündet. Das ist der Segen des Messias, den er verkörpert. Und in diese Erwählung und Bestimmung nimmt er seine Jünger hinein und sagt: Ich habe euch bestimmt zu gehen und Frucht zu bringen, die Bestand hat. Wir sind nicht Jesus, aber diese messianische Kraft, diese Kraft des Christus, diese Kraft seines Lebens lebt auch in uns. Und ein Stück weit von dem können wir aufnehmen und umsetzen. Viele Menschen sind blind geworden für die Güte und für die Schönheit dieser Welt und des Lebens. Viele Menschen haben keine Zukunft und keine Hoffnung, sitzen einsam irgendwo. Einsamkeit ist ein Riesenproblem, habe ich gelesen, wissen wir alle, nicht nur von alten Leuten, sondern auch von jungen Leuten. Irgendwo blind geworden für das, was wirklich zählt, was das Leben ausmacht. Wir dürfen Augen öffnen von Blinden. Das Reich Gottes will Augen von blinden Menschen wieder öffnen. Viele sind starr, verhärtet, unbeweglich geworden, haben sich verfahren irgendwo im Nirgendwo des Lebens, sitzen fest in einem verkorksten oder verkümmerten Leben. Im Reich Gottes sollen sie neue Motivation und Kraft und Stärke erfahren. Dann gibt es viele, die krank sind, an Geist, an Seele, an Leib. Sie dürfen und sollen Heilung finden, Wiederherstellung durch Gebet, aber auch durch therapeutische Hilfe. Wir können in vielfacher Hinsicht helfen. Wer taub und abgestumpft geworden ist, wer sein Mitgefühl erstickt hat und wer Leid und Not einfach von sich abperren lässt, im Reich Gottes, da gehen wieder die Ohren auf. Da wird man wieder empfindsam. Dann kann man sich wieder auf andere einlassen, ihnen zuhören, sich ihnen zuwenden. Und wer nichts mehr mit Gott wissen wollte, nichts mehr mit Gott am Hut hatte, wer tot ist in Übertretungen und Sünden, auch der soll lebendig gemacht werden in Christus im Reich Gottes. Das sind die Dimensionen, die Bereiche, die wir aufnehmen dürfen, in denen wir auch unterwegs sein dürfen, in der Kraft und im Segen Jesu. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, wir brauchen die lebendig machende Kraft deines guten Heiligen Geistes, damit dein Wort nicht nur ein Buchstabe ist, nicht nur etwas ist, was wir in unseren Kopf aufnehmen, mit dem wir umgehen, sondern dass dein Wort seine Kraft in unserem Leben, persönlich in meinem, persönlich in unserem Leben entfalten kann. Auch in dem Leben, wie wir miteinander unterwegs sind. In den lokalen Gemeinschaften und Gemeinden, wir hier als Christusgemeinde, deine Kirche im Größeren dieser Welt. Herr, wir brauchen dich. Heiliger Geist, du bist die Lebenskraft. Du bist der, der wirklich Leben, neues Leben schaffen kann. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass dein Wort, das du zu den Jüngern gesagt hast, dass diese Worte heute noch genauso Gültigkeit haben. Und sie sind nicht Appell an unsere Möglichkeiten. Sie sind nicht etwas, was uns kitzeln in unseren Stärken und unseren vermeintlichen Begabungen und Möglichkeiten, sondern sie sind etwas, was uns einlädt, in deine Sendung hineinzukommen. Was uns einlädt, ein Mittel des Segens zu sein, mit auf die Weise, wie wir es, ja, wie wir uns dir zur Verfügung stellen und wie du uns gebrauchst. Ja, und es ist so ein großes Geschenk, dass du voraussetzungslos, dass du von uns nur das Herz und die Hingabe und das Ja haben möchtest. Und dass du sagst, das reicht, um mein Leben und meine Gedanken auch durch dich umzusetzen. Herr, lass uns ganz neu diese Worte hören, diesen Ruf hören, diese Einladung und diese Möglichkeit, ja, in deine Sendung wirklich bewusst auch zu leben und sie uns darauf einzulassen. Danke, Herr, dass wir in dir erwählt sind, zum Leben, zur Freude und zu einer ganz großen Hoffnung, die für das Leben reicht, dieser Zeit und darüber hinaus. Herr, wir ehren dich als unseren Herrn, als unseren König, als unseren Freund und Bruder. Amen.